Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe »Diese Wirtschaft tötet«. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre an dieser Hochschule Konstanz Schreiben und Rhetorik und organisiere für Sie Semester um Semester diese Vortragsreihen im Studium Generale montagsabends in der Aula. Das ist die Bitte? Das lässt sich leider von mir aus nicht einstellen. Ich kann versuchen, etwas lauter zu reden, aber mehr kann ich Ihnen nicht anbieten. Ist es denn generell nicht zu verstehen? Haben Sie hinten, hören Sie mich? Ja, okay. Sonst müsste ich Sie bitten, vielleicht sich etwas weiter nach vorne zu setzen. Vielleicht hilft das. Aber ich versuche mal, ein bisschen mehr Bass in meine Stimme zu legen und etwas voller zu werden und mich mit tiefer Atmung zu versorgen. Also, ich versuche es nochmal. Herzlich willkommen zu diesem Abend. Und diese Vortragsreihe, diese Wirtschaft tötet, ist die 20. in der Folge, die wir hier montagsabends haben. Sollten Sie sich interessieren für die Reihen, die bisher gelaufen sind, die meisten Vorträge sind in Ton dokumentiert und Sie können die nachhören auf den Internetseiten der Hochschule Konstanz. Wenn Sie da zu den Studiengängen Kommunikationsdesign gehen, dann können Sie, ich glaube, 200-300 Vorträge mittlerweile in Ton dokumentiert finden. Die können Sie sich anhören, direkt oder runterladen auf Ihre Abspielgeräte. Und das alles kostenfrei. Meine Güte, ist die Welt schön. Diese Wirtschaft tötet, heißt unsere Reihe und hat als Untertitel, dass sie sich mit Gesellschafts- und Kulturkritik befasst. Der Titel übrigens für diejenigen, die das erste Mal hier sind heute Abend, dieser Titel ist ein Zitat, wie Sie sehen. Sie können sich hier übrigens das Programm nachher mitnehmen und da steht auch die Internetseite drauf, auf der Sie die Vorträge in Ton dokumentiert bekommen. Dieser Titel ist ein Zitat und dieses Zitat stammt von Papst Franziskus. Und wenn Sie das Dokument sich anschauen, in dem dieses Zitat steht, das ist sein erstes apostolisches Schreiben, das er 2013 verschickt hat, das heißt nicht, wie hier fälschlicherweise steht, Engelii Gaudium, sondern Evangelii Gaudium, kleiner Fehler, große Wirkung. Also dieses apostolische Schreiben, wenn Sie da mal reinschauen, Sie können sich das im Internet runterladen, kann ich Ihnen empfehlen, und die Passage lesen, in der dieses Zitat steht, dann werden Sie feststellen, das ist noch eines der harmlosen. Also der Mann kritisiert da relativ heftig unsere Gesellschaft, unsere Kultur und insbesondere in diesen Passagen die Wirtschaft, in der wir uns bewegen. Heute Abend werden wir einen Rückblick machen. Wir haben gerade uns unterhalten, unsere heutige Referentin, Frau Dr. Michaela Kahl und ich. Wir haben festgestellt, dass der Mann, um den es heute Abend geht, zu der Großelterngeneration unserer Studenten gehört. Die Zeit flieht. Die Rede ist von Rudi Dutschke. Wir haben zu Gast Frau Dr. Michaela Kahl. Sie hat studiert, und zwar Politikwissenschaften, Geschichte, Psychologie. Sie hat an verschiedenen Hochschulen Lehraufträge inne und sie schreibt viele Bücher. Sie hat wissenschaftliche Werke geschrieben, sie hat Sachbücher geschrieben, sie hat auch Romane geschrieben. Und ein Buch, und das ist auch der Grund, warum sie für den heutigen Abend natürlich eine geradezu ideale Referentin ist, ein Buch, das sie verfasst hat, ihre Doktorarbeit hat sich beschäftigt mit Rudi Dutschke. Sie hat über ihn promoviert und die maßgebliche Biografie, wenn ich das richtig sehe, auch vorgelegt. Und wer der ist, werden Sie natürlich heute Abend erfahren. Den meisten von Ihnen, nehme ich mal an, ist der Name bekannt. Wir haben unlängst ein schönes Erlebnis gehabt. 8 Studenten oder 9 wussten nicht, wer Rudi Dutschke ist. Womöglich bringen wir Aufklärung unter die Leute. wie auch immer, viel Vergnügen bei dem Vortrag. Sie können nachher, wie immer, mitdiskutieren und Fragen stellen. Viel Vergnügen bei dem Vortrag von Frau Dr. Kahn.
Ja, schönen guten Abend. Ich hoffe, Sie hören mich alle ganz gut. Was der Herr Professor Friedrich gesagt hat, das habe ich, als ich promovierte, gab es ganz viele Dutschke-Konferenzen, weil gerade wieder ein Jahrestag war damals. Und auf diesen Konferenzen gab es immer zwei Gruppen von Menschen, die mir in Erinnerung geblieben sind. Das waren die einen, solche wie ich, die Rudi Dutschke sagten, und die anderen, die haben einfach gesagt, Rudi. Und das war einfach die Trennung. Und ich nehme an, heute sind mehr Leute herinnen, die Rudi sagen und denen ich jetzt wahrscheinlich gar nichts Neues erzählen kann. Haben Sie Nachsicht, weil die, die Rudi Dutschke sagen, die wissen nicht viel mehr über Rudi Dutschke. Ich bin schon immer froh, wenn Sie noch wissen, wer das überhaupt war. Es ist schon sehr lange her, es ist sehr historisch. Und von den 68ern, ja, gewonnen hat Mick Jagger und leider nicht Rudi Dutschke. Am 11. April 1968, da wurde in West-Berlin das erste politische Attentat der Nachkriegszeit verübt. Der 23-jährige Anstreicher Josef Bachmann hat auf den 27-jährigen Soziologiestudenten Rudi Dutschke, weltbekannt als Rädelsführer der rebellischen Studenten von West-Berlin, geschossen. Als Bachmann auf Dutschke schießt, sitzt der gerade auf seinem Fahrrad vor einer Apotheke am Kurfürstendamm. Da ist heute eine Bodenplatte eingelassen, falls Sie mal vorbeikommen. Und wartet darauf, dass diese Apotheke aufmacht. Er möchte nämlich Medikamente für seinen Sohn holen. Der Sohn heißt Hosea Che. Und er wäre nicht im Entferntesten darauf gekommen, dass ihm überhaupt Gefahr drohte. Dutschke war in der Hinsicht überhaupt nicht paranoid. Und der Mann, der auf ihn zukommt und mit den Worten "Sind Sie Rudi Dutschke?" auf ihn zutritt, der verändert sein Leben für immer. Denn drei Schüsse gibt Bachmann ab. Sie kennen vielleicht das Lied von Biermann noch, drei Schüsse auf Rudi Dutschke. Der erste traf Dutschke in die rechte Wange. Er ist zu Boden gestürzt. Bachmann hat noch zweimal auf den vor ihm am Boden liegenden gefeuert. Er hat ihn in den Kopf und in die Schulter getroffen, dann ist er geflüchtet. Passanten sind herbeigeeilt, haben sich um den Schwerverletzten gekümmert und mit Blaulicht ist er dann ins Berliner Westend Krankenhaus gebracht worden. Zurückgeblieben ist sein Fahrrad und seine Schuhe, das ist ja ein Bild, das in ganz vielen Geschichtsbüchern abgedruckt ist. Die Nachricht vom Attentat auf den Studentenfeuer verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der ganzen Stadt. Tausende von Demonstranten ziehen zum Verlagsgebäude des Axel Springer Verlages, dem sie eine große Schuld am Attentat geben, und zwar aufgrund seiner negativen Berichterstattung über Dutschke im Speziellen und die Studenten im Allgemeinen. Springer, Mörder, hallt es durch die Straßen. In den folgenden Stunden werden in nahezu allen deutschen Großstädten Barrikaden errichtet, Autos brennen, Steine fliegen. In London ziehen Tausende mit Sprechchören vor die deutsche Botschaft. In New York verbrennen Studenten vor dem Rockefeller Center eine Hakenkreuzflagge. Während draußen der Straßenkampf tobt, kämpfen die Ärzte der Neurochirurgie des Westend-Krankenhauses um das Leben von Rudi Dutschke. Auf dem Gang sitzt seine Frau, seine amerikanische Frau Gretchen, die ihn seit Monaten bekniet hatte, West-Berlin zu verlassen und mit ihr in die USA zu gehen. Erst vor ein paar Tagen hatte sich Dutschke tatsächlich dazu durchgerungen und er hatte in seinem allerletzten Fernsehinterview für den rechtskonservativen Journalisten Wolfgang Venor seine Theorie der temporären Führer erklärt. Und zwar hat er erklärt, dass es nun an der Zeit sei, seinen Platz in Berlin zu räumen, einem anderen zu überlassen und dass er selbst eine andere Stelle im internationalen Klassenkampf einnehmen würde. Jetzt sind alle Pläne hinfällig, niemand weiß, ob Dutschke überleben wird. Wie konnte ein einzelner Student so polarisieren, so viel Hass auf sich laden, dass dieser Hass sich letztlich in Gewalt entlud? Rudi Dutschke gilt heute als die Personifizierung der westdeutschen Studentenbewegung von 1968 und hat wie kein zweiter seine Generation beeinflusst. Er hat nicht nur die wichtigsten Thesen der Studentenbewegung formuliert, neben Hans-Jürgen Krahl natürlich, sondern war auch neben Krahl der einzige, den man wirklich als Theoretiker unter den Studenten bezeichnen konnte. Seine Gegner bezeichneten ihn mit Vorliebe als Chefideologen des SDS. Walter Benjamin hat einmal gemeint, dass Geschichte schreiben bedeute, Jahreszahlen ihre Physiognomie zu geben. Und die Gesichtszüge von 1968, die materialisieren sich hier in Deutschland ganz unbedingt in den Gesichtszügen von Rudi Dutschke. Der Westberliner Soziologiestudent gilt noch heute als der 68er schlechthin und er verkörpert wie niemand sonst den Aufbruch der 68er, war Integrationsfigur und charismatischer Held für eine aufbegehrende Jugend, kommunistischer Chefideologe und gefährlicher Brandstifter für seine vielen Gegner. Rudi Dutschke ist 1940 geboren worden und er ist mit drei Brüdern im brandenburgischen Luckenwalde aufgewachsen. Seine Mutter war eine strenge Lutheranerin und hat bei Rudi Dutschke ein Christentum gelegt, das er Zeit seines Lebens auch gepflegt hat. Er war ein revolutionärer Christ und ist mit diesen Thesen bei den Studenten damals gar nicht so besonders gut angekommen. Mitte der 50er Jahre hat Rudi Dutschke seine erste politische Erfahrung gemacht, und zwar hat er den Ungarnaufstand miterlebt, der Aufstand in der DDR 1953 und dann der Ungarnaufstand 1956. Und beides hat in ihm ein tiefes Misstrauen gegen Herrschende aller Couleur entwickelt, sowie eine tiefe Sensibilität für die Freiheit und deren Unterdrückung. Er hat damals die Gerhard-Hauptmann-Oberschule besucht in Luckenwalde und hier ist es in der Oberstufe 1958 zu einem Zwischenfall gekommen, der sein Leben in ganz andere Bahnen gelenkt hat. Ursprünglich war der Dutschke nämlich, der war ein sehr guter Zehnkämpfer, er war auch in der DDR, hat er Meisterschaften mitgemacht und wollte eigentlich Sportjournalist werden. Und kurz vor dem Abitur hat die DDR eingeführt den Dienst in der Nationalen Volksarmee und Rudi Dutschke hat sich in der Aula bei einem Schülertreffen gemeldet und hat diesen Dienst verweigert. Er hat gesagt, er wird nicht als Deutscher auf Deutsche schießen. Er findet diese Teilung künstlich und er wird das nicht tun. Das ist natürlich als staatsfeindliches Verhalten ausgelegt worden. Aus dem guten Abiturzeugnis ist ein mittelmäßiges geworden und er ist nicht zum Studium zugelassen worden. Er hat dann eine Ausbildung bei der VEB Beschläge begonnen, in der Hoffnung, doch nochmal irgendwie über die Hintertür zum Studium reinzurutschen. Es hat nicht funktioniert. Und ihm ist dann der Ausweg geblieben, der vielen Ostjugendlichen geblieben ist. Sie sind nach West-Berlin gegangen, um dort zu studieren. Da das Abitur nicht anerkannt wurde in West-Berlin, musste er das West-Abitur nachmachen am askanischen Gymnasium. Da hat er viele sogenannte Abhauer getroffen, unter anderem seinen späteren besten Freund, den Bernd Rabel. Jedes Wochenende ist Rudi Dutschke, der ein ziemliches Muttersöhnchen war, also für einen Revolutionär vielleicht ein bisschen lustig, aber er ist unheimlich an seiner Mutter gehangen und er ist jedes Wochenende nach Hause gefahren mit dem Radl. Und auch am Sonntag, den 10. August 1961, ist er nach Hause gefahren. Er hat diese Sektorengrenze nach West-Berlin dann kurz darauf noch einmal passiert, und zwar für viele Jahre. Er ist erst in den Anfang der 70er Jahre wieder zurückgekommen, und zwar zur Beerdigung seiner Mutter. Der antifaschistische Schutzwall war für Rudi Dutschke eine persönliche und politische Katastrophe, so hat er es ausgedrückt, und das war auch seine erste politische Aktion. Er hat nämlich mit Freunden versucht, mit einem Seil und einem Haken die Mauer einzureißen. Sie haben gezogen, sind auf den Hosenboden gefallen, ihre Flugblätter, die sie nach drüben geworfen haben, die wurden alle wieder eingesammelt. Es war eine ziemlich hoffnungslose Sache. Sie sind mit hängenden Köpfen von dannen geschlichen. Und für Rudi Dutschke war das der Moment, in dem er sich dachte, so einfach wird es nicht werden. Er braucht eine Theorie, er braucht eine Massenbasis, er braucht eine Bewegung. Die sozialistische Wiedervereinigung allerdings, das wurde 1968, war das kein Thema. Für Rudi Dutschke war sie sehr wohl ein Thema. Die sozialistische Wiedervereinigung als Hebel für die Weltrevolution hat ihn nämlich sein Leben lang beschäftigt und wurde tatsächlich erst in den späten 90ern so richtig publik. In den nächsten Jahren hat er tatsächlich ja dann immer wieder versucht, die Mauer zum Einsturz zu bringen, und zwar durch seine politischen Ideen. Und seine Überlegungen haben schließlich in dem Konzept Freie Stadt West-Berlin gegipfelt. Die Freie Stadt West-Berlin, dazu gibt es ein Kursbuchgespräch mit Hans Magnus Enzensberger, das 1968 auch erschienen ist, und darin wird dieses Konzept der Freien Stadt West-Berlin vorgestellt. Das heißt, eine freie Stadt West-Berlin zum Modellfall für die Revolution und zum strategischen Transmissionsriemen für die Revolutionierung beider deutscher Staaten. Er hat sich mit seinen Genossen vorgestellt, sie schaffen ganz im Sinne der protonistischen Freiraumtheorie ein Gegenmilieu, eine sozialistische Insel inmitten einer kapitalistischen Umgebung. Und diese Insel wird eine solche Sogwirkung entwickeln, dass sowohl der Osten als auch der Westen sich dieser freien Stadt West-Berlin anschließen werden. Im Winter 1961 hat er ein Soziologiestudium an der Freien Universität Berlin begonnen. Und hat begonnen, sich einerseits an der DDR abzuarbeiten und zugleich die ihm durchaus fremde Gesellschaft der Bundesrepublik kritisch zu hinterfragen. Er hat viel gelesen und studiert Heidegger und Sartre am Anfang, dann Marx, Lukács, Bloch, Marcuse. Manche der Denker, die er aufgenommen hat, sind ihm später zu den, wie er es nannte, antiautoritären Autoritäten geworden. Das heißt, sie sind sogar Freunde geworden, wie Ernst Bloch oder Herbert Marcuse, denen er sehr eng verbunden war. Relativ am Anfang seiner Berliner Zeit hat er in einem Café die Amerikanerin Gretchen Glotz kennengelernt und er hat sich auch verliebt. Allerdings hat er sie zurückgewiesen, und zwar mit dem Hinweis auf den revolutionären Katechismus von Sergei Nechayev, und zwar, dass ein Revolutionär sich niemals an eine Frau oder eine Familie binden darf, um eben nicht der Revolution damit es nicht der Revolution im Wege steht. Das war tatsächlich seine Begründung, um sich von seiner ersten Liebe zu trennen und sich wieder der Revolution zuzuwenden. Diese Revolution hat am Anfang auch geheißen, er ist Mitglied geworden in der subversiven Aktion. Die subversive Aktion war eine Gruppe, die sich aus der Sozialistischen Internationale um Guy Debord gegründet hat, und ihr Prinzip war Aufklärung durch Aktion. Es waren ziemlich harte Aktionen für die damalige Zeit, damit wollte man das System entlarven. Diese Entlarvung hatte nur eine sehr begrenzte Reichweite. Teilweise sind die Subversiven, die dann später auch, also einer der Subversiven war ja Dieter Kunzelmann, die dann später auch in der Kommune aufgetaucht sind. Ja, manche der Revolutionäre haben sie eher für Hofnarren gehalten als für tatsächliche Aktivisten. Nachdem das so eine begrenzte Reichweite hatte, hat die subversive Aktion, gerade unter dem Einfluss auch von Rudi Dutschke und Bernd Rabehl, die da beigetreten sind in West-Berlin, beschlossen, sich dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund, dem SDS, anzuschließen. Der SDS war der ehemalige Jugendverband der SPD, das, was heute die Jusos sind. Helmut Schmidt war mal Vorsitzender des SDS. Zu der Zeit, als Dutschke beitrat, war der SDS aber schon längst getrennt von der SPD, weil er denen viel zu radikal geworden war und man hatte sich von dem Jugendverband schon vor langer Zeit getrennt. Dutschke hat im SDS den aktivistischen Flügel verkörpert und ist damit in großem Gegensatz getreten zu dem bis dahin vorherrschenden marxistischen Flügel. Für diesen marxistischen Flügel hatte nämlich der Marxismus als theoretische Anleitung für die sozialistische Politik keineswegs von seiner Aktualität verloren. Und Dutschkes Aktivismus und seine Hinwendung zum Anarchismus hat den marxistisch orientierten Genossen überhaupt nicht gefallen. Es ist auf einer großen Bundesdelegiertenkonferenz des SDS im September 1966 zu einem offenen Schlagabtausch gekommen, und zwar ging es darin um die innerverbandliche Schulung. Auf der einen Seite haben die Genossen Deppe und Steinhaus ein Schulungsprogramm vorgestellt, das sich sehr am Marxismus orientierte. Auf der anderen Seite hat Rudi Dutschke ein eigenes Schulungsprogramm vorgestellt, das sich verstärkt mit anarchistischen Titeln befasste. Und das hat im SDS zu großen Auseinandersetzungen geführt, ob denn das tatsächlich der richtige Weg sei. Am Anfang hat es nicht so ausgesehen, als würde Rudi Dutschke diese Auseinandersetzung für sich entscheiden. Doch je mehr die Studenten in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurden, je revolutionärer die Stimmung war, umso mehr Studenten sind dem SDS beigetreten, und zwar wegen Rudi Dutschke und auf Linie von Dutschke. Und deshalb hat sich der aktionistische Flügel um Rudi Dutschke letztlich durchgesetzt. Und was wir heute unter dem SDS verstehen, ist genau dieser Flügel um Rudi Dutschke. Zu dieser Zeit hat der Revolutionär sich dann auch nochmal der Liebe besonnen. Er hat die Frau nochmal zurückgeholt und hat ein Auge zugedrückt. Er hat es auch theoretisch unheimlich lang erklärt in Briefen und in Tagebüchern, um sich das schön zu reden, warum jetzt alle anderen Revolutionäre eigentlich nicht heiraten sollten, er aber doch irgendwie eine Ausnahme machen könnte, weil er eben diese Ehe unter politischen Gesichtspunkten sehen wird und nicht unter Liebesgesichtspunkten. Mit diesen Erklärungen ist er bei den Genossen übrigens ganz und gar nicht gut angekommen. Also es gab große Auseinandersetzungen. Die Genossen haben nämlich zu der Zeit die Kommune ins Leben gerufen, die er theoretisch mit vorbereitet hat, nur um dann, wenige Tage nachdem die Genossen in die Kommune eingezogen sind, Gretchen Glotz zu heiraten, was die anderen natürlich als furchtbar spießig und furchtbar bürgerlich gesehen haben und natürlich wenig zu tun hatte mit der Aufhebung der repressiven Zweierbeziehung, mit dem Ende der Familienbande und mit der Kreierung des neuen Menschen, auch durch das Ende von repressiver Sexualität. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass der 68er schlechthin mit ganz vielen Dingen, die man gemeinhin mit 68 gleichsetzt, überhaupt nichts am Hut hatte. Also die freie Liebe und Rudi Dutschke, das war sowas von überhaupt nicht zusammenpassend. Ähnlich wie die Musik, die Stones, all diese Bands, die es damals gab, von Velvet Underground und so. Dutschke hatte damit gar nichts am Hut. Er war unheimlich asketisch, keine Drogen, nichts Drogen, nichts Sex, Rock'n'Roll. Also die meisten Leute fanden ihn abseits der revolutionären und politischen Bühne doch eher etwas anstrengend. Dutschke hatte damals aber politisch alle Hände voll zu tun, denn in der Bundesrepublik hat es damals wirklich gebrodelt, von der Hochschule bis zur Gesellschaft. Die ungelösten Probleme der Nachkriegszeit, die waren ganz lange verschleiert worden durch das Wirtschaftswunder. Jetzt war die Wirtschaft stagnierte, es gab zum ersten Mal eine höhere Arbeitslosenzahl, die Probleme tauchten jetzt stark auf. Die Studenten stellten als erste fest, dass es eine nicht stattgefundene Aufarbeitung der NS-Vergangenheit gab. Sie stellten das jeden Tag in ihren Universitäten fest, dass sowohl ihre Professoren als auch Richter als auch die Eltern alle ganz schön etwas zu verschleiern hatten. Es führte zu einer Auseinandersetzung der Generationen um Schuld und Sühne und führte natürlich zu einem verstärkten Autoritätsverlust der Vätergeneration, der einfach nicht zu unterschätzen ist. Die Hochschulen sind in diesen Jahren auch unter enormen Druck geraten, denn sie konnten die für die Steigerung der Wirtschaft, dass das wieder losgeht mit dem Wirtschaftswunder, nötigen Facharbeiter einfach nicht in ausreichender Zahl hervorbringen. Das hat dazu geführt, dass man begonnen hat, Massenuniversitäten zu schaffen, Zwangsexmatrikulation, Massenuniversitäten ohne finanzielle Ausstattung. Plötzlich war das Studium nicht mehr, wie Dutschke es kannte, sondern es sind jede Menge Leute an die Unis geströmt, obwohl die Ausstattung nicht vorhanden war. Es gab deshalb keine zusätzlichen Professoren, es wurden Studienzeiten eingeführt, etc. etc. Der von den Studenten mit Rückgriff auf Max Horkheimer prognostizierte autoritäre Staat, der war durch politische Konzepte, die man sich heute gar nicht mehr so richtig vorstellen kann, wie die konzertierte Aktion oder die formierte Gesellschaft, die tatsächlich als politische Konzepte auch so in den Raum gestellt wurden, ja, also die Nivellierung aller Widersprüche, aller Gegensätze, die einfach eine bessere Wirtschaft gewährleisten sollten, die wurden in den Raum gestellt und wurden als politische Konzepte ausgegeben. Dazu kam, und das war sicher eines der entscheidenden Faktoren, die Große Koalition. Mit der Großen Koalition war für viele das Ende der Opposition im Parlament gegeben. Dass diese Große Koalition auch noch gegründet worden war, um die Notstandsgesetze, die ohnehin sogar innerhalb der Bevölkerung weithin umstritten waren, durchzudrücken, hat einfach diese Angst der Studenten, dass wir auf dem Weg zum autoritären Staat sind, noch bestärkt. Allerdings, und das war das, was Dutschke und seine Genossen den Menschen klar machen wollten, das ist, dass eben in dem autoritären Staatskapitalismus der parlamentarische Staat durch die Herrschaft der sachorientierten Verwaltungsmaschine ersetzt ist. Die Bürger, die würden es teilweise gar nicht merken, denn sie würden nicht durch manifeste Gewalt unterdrückt, sondern durch Manipulation bei der Stange gehalten. Der Bürger sei politisch entmündigt. Aufgrund von Erziehung oder Sozialisation sei er aber der Meinung, er sei frei. Träger dieser Manipulation war für die Studenten an vorderster Front die Massenblätter des Springer Verlages. Und eines der großen Themen damals war ja auch Springer enteignen. Die Befürchtungen, dass am Ende dieser Entwicklung die oppositionslose Gesellschaft steht, die Marcuse schon vorhergesagt hatte, in der alle Widersprüche nivelliert sind, die waren eigentlich innerhalb der Bevölkerung relativ groß. Viele haben trotzdem nichts gemacht, bis auf die Studenten. Die Gründung der Großen Koalition wurde dann zur Geburtsstunde der APO, der außerparlamentarischen Opposition. Wenn Opposition im Parlament nicht mehr stattfinden kann, muss sie außerhalb stattfinden. Rudi Dutschke und seine Mitstreiter haben versucht, den Menschen klarzumachen, dass die demokratischen Institutionen wie Parteien und Parlament nicht mehr länger Träger des Volkswillens sind, sondern entfunktionalisiert und nur noch der Aufrechterhaltung des Systems dienen. Die Angst vor einem neu gearteten Faschismus, der stand im Raum. Und zwar nicht ein Faschismus wie in der Nationalsozialismus dann darstellte, sondern eine neue Art von Faschismus, die sich unter anderem auch durch das kapitalistische System ergab. Auch das waren Überlegungen. Und der Kampf gegen die Notstandsgesetze, der folgte aus dieser Angst vor dem neuen Faschismus. Aber es waren nicht nur die innenpolitischen Missstände, die groß waren, die die Studenten auf die Barrikaden brachten. Nichts hat so sehr zur Politisierung einer ganzen Generation beigetragen wie der Vietnamkrieg. Tag für Tag sind die Gräuelbilder über die Bildschirme geflimmert. Vietnam war der erste Krieg in der Geschichte, bei der vor laufender Kamera gestorben wurde. Bald waren immer weniger Menschen der Ansicht, dass in Hanoi auch die Freiheit West-Berlins verteidigt wird. Das war so ein Schlagwort, das man ganz gerne und ständig in den Raum gestellt hat. Man hat auch den Hinterbliebenen von gefallenen amerikanischen Soldaten, hat der Westberliner Senat kleine Abdrücke der Freiheitsglocke geschickt, um diese Verbundenheit Westberlins mit den Amerikanern nochmal deutlich zu machen. Für die Studenten wurde durch den Vietnamkrieg die Problematik der Dritten Welt in den Industrienationen gegenwärtig. Der von Dutschke analysierte Zusammenhang zwischen globaler Unterdrückung und internationalen Befreiungskampf, der wurde für immer mehr Menschen offenkundig. Ich zitiere Dutschke: Jede radikale Opposition gegen das bestehende System, das uns mit allen Mitteln daran hindern will, Verhältnisse einzuführen, unter denen die Menschen ein schöpferisches Leben ohne Krieg, Hunger und repressiver Arbeit führen können, muss heute notwendigerweise global sein. Die Globalisierung der revolutionären Kräfte ist die wichtigste Aufgabe der ganzen historischen Periode, in der wir heute leben und an der menschlichen Emanzipation arbeiten. Die Unterprivilegierten in der ganzen Welt stellen die realgeschichtliche Massenbasis der Befreiungsbewegungen dar. Darin allein liegt der subversiv sprengende Charakter der internationalen Revolution. Für Rudi Dutschke steht fest, diese Welt kann und muss verändert werden. Noch nie zuvor seien die Chancen auf eine Systemveränderung so groß gewesen wie jetzt. Jetzt, da es einen Reichtum gibt, der die Abschaffung von Arbeit ermöglicht und ein technisches Wissen, das die Ressourcen systematisch weiterentwickeln kann. Ein Heer von Arbeitern in den Industrienationen, die vom Besitz der Produktionsmittel ausgeschlossen sind, könne durch die Befreiungsbewegungen in der Dritten Welt ergänzt werden und so zu einer ungeheuren Kraft der Befreiung anschwellen. Doch all diese Möglichkeiten würden unterdrückt durch Krieg, Bürokratie und Manipulation. Dutschke sagt dazu: Wir können eine Welt gestalten, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Eine Welt, die sich auszeichnet, keinen Krieg mehr zu kennen, keinen Hunger mehr zu haben, und zwar in der ganzen Welt. Das ist unsere geschichtliche Möglichkeit. Allerdings erkennt auch Rudi Dutschke, dass trotz des fortschreitenden Kapitalismus die Verelendung der Massen, eine Grundbedingung der marxistischen Revolutionstheorie, zumindest in der Bundesrepublik ausgeblieben ist. Die Arbeiterschaft der Bundesrepublik ist durch sozialpolitische Maßnahmen ins System integriert worden und hat nun weit mehr zu verlieren als nur ihre Ketten. Sie ist nicht länger die lebendige Negation der Gesellschaft, sondern steht als revolutionäres Subjekt zumindest momentan nicht zur Verfügung. Sozialreformen haben es geschafft, den noch immer herrschenden Klassenantagonismus zu überdecken. Revolution steht nicht auf der Tagesordnung der Arbeiter, die sich ihrer Unmündigkeit nicht bewusst sind. Deshalb setzt Rudi Dutschke auf die revoltierenden Studenten als revolutionäres Subjekt. Er folgt damit Herbert Marcuses Randgruppenstrategie, der das neue revolutionäre Subjekt in den Extrempolen der Gesellschaft, den Unterprivilegierten, dem Lumpenproletariat auf der einen Seite und den Privilegierten, den Studenten, sieht. Gerade bei den Studenten sei diese neue Sensibilität für die Unterdrückung vorhanden. Dutschke sagte dazu: Wir haben als Studenten innerhalb der gesamtgesellschaftlichen Reproduktion soziologisch eine Zwischenlage. Auf der einen Seite sind wir eine geistig und ausbildungsmäßig privilegierte Fraktion des Volkes. Aktuell bedeutet dieses Privileg aber im Grunde nur Frustration. Frustration darum, weil der ausbildende Student, besonders der politisch Engagierte, tagtäglich den Idiotismus der Politiker, der irrationalen Autoritäten kritisch und manchmal auch sinnlich miterlebt. Hinzu kommt, dass die antiautoritären Studenten noch keine materiell gesicherte Position in der Gesellschaft übernommen haben. Diese temporäre Subversivstellung der Studenten bringt eine dialektische Identität der unmittelbaren und historischen Interessen der Produzenten überhaupt hervor. Alleine allerdings, da ist Dutschke auch sicher, können die Studenten keine Revolution machen. Er befürwortet deshalb einen zeitlich begrenzten Substitutionalismus, wonach eine studentische Minderheit stellvertretend für die Arbeiter zunächst einmal handelt, bis diese selbst zur Entscheidung fähig sind. Dabei können die Studenten allerdings nur Vorhut sein, denn nur die Einheitsfront der lohnabhängigen Menschen als die Gesamtheit von Arbeitern, Intelligenzlern, Angestellten, Schülern und anderen Gruppen kann eine Veränderung der Gesellschaft schaffen. Das Interessante ist bei dieser These, dass die Rolle des revolutionären Subjekts nicht mehr wie bei Marx an ein Singular gebunden ist, sondern nur nun durch viele Gruppen seine wahre Stärke gewinnen kann. Dies verändert Rudi Dutschkes Einschätzung, was auch die künftige Revolution anbelangt. Die wird nämlich nicht mehr eine proletarische sein, sondern eine menschliche. Die Aufklärung der Massen wird zum wichtigsten Ziel der revolutionierenden Studenten. Denn für Dutschke hing alles vom bewussten Willen des Menschen ab, seine Geschichte selbst zu machen. Diese voluntaristischen Überlegungen haben ihn, das ist ja ein sehr berühmter Vorwurf von Jürgen Habermas, den Vorwurf des Linksfaschismus eingebracht. Habermas hat den Vorwurf später mit Bedauern zurückgenommen. Dutschke ist am Voluntarismus hängen geblieben, denn das hat er auch bei Che Guevara schon gesehen. Wenn die revolutionäre Situation nicht ausreicht, dann ist der subjektive Faktor das entscheidende Quantum, das einfach den Hebel umdrehen kann. Der subjektive Faktor wird die ausschlaggebende Determinante in der Revolution. Und er selbst hat sich auch als einen dieses subjektiven Faktors begriffen und sein Handeln voll und ganz seinem lebenslangen Ziel der Systemveränderung unterworfen. Dutschkes Revolutionsbegriff war von zwei Momenten geprägt, Prozess und Bewegung. Beides hat er in seiner wohl berühmtesten Parole formuliert, im langen Marsch durch die Institutionen. Das bedeutet nämlich, dass Revolution nicht ein kurzer Akt ist, wo mal irgendwas geschieht und dann alles anders ist, sondern es heißt, Revolution ist ein langer, komplizierter Prozess, in dem der Mensch anders werden muss. Es ist Trotzkis Begriff von der permanenten Revolution, der sich hier andeutet. Das Konzept des langen Marsches, über das so gern gespöttelt wird, dass die Grünen auf dem Weg durch den Institutionen sich den Institutionen angepasst haben und nicht die Institutionen den Menschen, dieses Konzept hat absolut nichts Reformistisches an sich. Für Dutschke stand immer nur die Alternative im Vordergrund, niemals die Korrektur. Dutschkes Ziel war die Revolution, es war niemals die Reform. Reformen waren nur ein Schritt, aber niemals war das das, wofür er eintrat. Nun hat Dutschke das alles schon formuliert im SDS mit Studenten, mit ein paar Studenten, ehe es wirklich an die Öffentlichkeit drang. An die Öffentlichkeit drang es eigentlich erst, als in West-Berlin etwas passierte. Und zwar, es ist etwas passiert, das nicht nur für Rudi Dutschke die Annahme des autoritären Charakters des Staates bestätigte. Am 2. Juni 1967 ist der Schah von Persien nach West-Berlin gekommen. Damals war das so, also heute weiß man es vielleicht nicht mehr so ganz, was mit dem Schah von Persien alles war. Der Herrscher auf dem Pfauenthron war ein grausamer Despot, der jegliche Opposition wirklich grausam unterdrückte. Für die Bewohner der Bundesrepublik und die West-Berliner war der Herrscher vor allem ein Märchenprinz mit einer wunderschönen Gemahlin an seiner Seite, die bunten Blätter schmückten und die man bejubeln musste. Jetzt haben die Studenten wochenlang Aufklärungskampagnen gemacht, um die Berliner gerade zu überzeugen, dass der Schah eben nicht dieser Märchenprinz sei. Es gab damals ein sehr berühmtes Buch eines Exilpersers, und zwar von Barman Niruman, Persien, Modell eines Entwicklungslandes. Und es war unter Studenten ein Bestseller, denn es hat dieses System geschildert. Es hat studentische Demonstrationen gegeben. Das Herrscherpaar ist streng abgeschirmt worden. Er hat abends dann die ja, die Deutsche Oper besucht. Berühmt geworden sind ja die sogenannten Jubelperser, die mit Stöcken und allem, was es gab, auf Studenten eingeprügelt hatten, während die Polizei tatsächlich nicht machtlos daneben stand, sondern einfach wegschaute. Damals wurde sehr viel gefilmt, es gibt Dokumentarfilme drüber, man ist ganz entgeistert, was man da sieht. Das alles hätte wahrscheinlich gar nicht so zur Aufregung beigetragen, wenn nicht am Abend dann die Situation eskaliert wäre. Es ist zu einer Straßenschlacht gekommen und der Abend hat geendet mit dem Tod eines Studenten, und zwar mit dem Tod von Benno Ohnesorg durch den Polizisten Karl-Heinz Kurras. 2009 ist aufgedeckt worden, dass Karl-Heinz Kurras Mitglied der SED und IM der Staatssicherheit der DDR war. Das ist aber ehrlich gesagt für diesen, für die bundesrepublikanische, für das bundesrepublikanische Verhalten ist es unerheblich, und es ist auch unerheblich, ob, was da mit der Studentenbewegung geschah, ob er jetzt da IM war oder nicht. Denn ausschlaggebend für die Studentenbewegung war, dass Kurras in einem Prozess später freigesprochen wurde und dass sich die Westberliner Polizei nicht entblödete, von einem toten Polizisten erst zu sprechen, dass der Benno Ohnesorg in mehreren Krankenhäusern nicht aufgenommen wurde. Also es war ein Skandal nach dem anderen, und das hat tatsächlich nicht nur die Studenten von West-Berlin tatsächlich richtig auf die Straße getrieben, was damit Benno Ohnesorg passiert ist. Tatsächlich war, man hat ihn in den Hinterkopf geschossen. Später hat man auch erfahren, Benno Ohnesorg war jetzt keineswegs ständig irgendwie krawallmäßig unterwegs, sondern war ein ganz harmloser Student, der eben auch dabei war. Er hatte eine schwangere Frau zu Hause und ist im Endeffekt ja das berühmteste Opfer der Studentenbewegung geworden. Später hat sich ja eine der ersten, eine Vorläufergruppe oder eine Parallelgruppe zur RAF, ja dann auch Bewegung 2. Juni genannt. Mit dem Anschwellen der Bewegung, also dieses war wie ein Fanal, dieser 2. Juni. Ab dem 2. Juni kann man tatsächlich von einer Massenbewegung sprechen. Und mit dieser Massenbewegung beginnt der Aufstieg des Rudi Dutschke zum Pop-Idol der APO. Die Medien haben ihn entdeckt, er war ein begnadeter Redner, sogar Gegner haben ihm bescheinigt, dass er wahrscheinlich einer der besten Redner der Bundesrepublik sei. Und das Bild des jungen Mannes mit den ernsten Augen und den verstruppelten Haaren, das war allgegenwärtig. Ich habe hier zwei Beispiele dabei. Sie müssen sich vorstellen, das war ein 25-jähriger Student, und er war auf dem Titel vom Spiegel und er war auf dem Titel von Kapital. Der Fotograf von Kapital hatte vor dieser Ausgabe Che Guevara fotografiert. Der wurde extra eingeflogen aus USA. Der war also wirklich richtig berühmt, und man hat ihn tatsächlich richtig ernst genommen. Er war in Talkshows zu Gast. Berühmteste Aufnahme ist ja wohl dieses Gespräch mit Günter Gauss. Wer sich das nochmal im Fernsehen anschaut oder auf YouTube, das ist wirklich sehr sehenswert, indem er tatsächlich eine halbe Stunde auch wirklich seine Thesen zu einer Revolution der Bundesrepublik und zur Weltrevolution ganz ernsthaft im deutschen Fernsehen darlegen konnte. Tatsächlich war es aber nicht nur sein äußerlicher Habitus als Bürgerschreck, der aufmerksam machte. Es war tatsächlich so, dass auch seine Gegner bei Rudi Dutschke diese spürbare moralische Integrität verspürten. Seine Hingabe, seine Empathie, seine Leidenschaft für die Sache. Wenn er gesprochen hat, dann waren die Leute wirklich in seinem Bann, auch wenn sie nicht immer verstanden haben, was er sagte. Er hat das gesprochen, was man später dann Soziologen-Chinesisch nannte. Es war teilweise wirklich schwer verständlich. Es war sehr analytisch, sehr komplex. Wenn man seine Texte heute durchliest und man denkt sich, Gott hat der kompliziert geschrieben, dann muss jedem gesagt sein, genauso hat er auch gesprochen. Er ist einer der wenigen Menschen, der genauso sprechen konnte, wie er schrieb. Trotzdem war das einfach, es war was dahinter, man merkte das, diese Ernsthaftigkeit und seine Überlegungen, wenn man sie nachvollziehen konnte, waren eben auch analytisch sehr kluge Überlegungen. Die Bilder des barrikadenstürmenden Rudi Dutschke sind übrigens um die Welt gegangen, also von der New York Times über in London, überall waren die. Die meisten aufständischen Studenten fanden ihren Rudi gut, es gab aber auch im SDS kritische Stimmen, die diesen Personenkult ablehnten. Seine Rolle war umstritten, seine Theorien und Aktionen waren es auch, und er hat dann tatsächlich, wie schon am Anfang gesagt, er hat dem rechtskonservativen Publizisten Wolfgang Venor ein Interview gegeben, ein Fernsehinterview, der hat ihn begleitet eine Zeit lang, und dieses ist das letzte Interview, das Dutschke vor dem Attentat gab, und in diesem Interview schilderte eben seine Theorie der temporären Führer, dass das eben bedeutet, dass er jetzt zurücktreten würde und jemand anderen seinen Platz überlassen möchte. Das Problem das schon ein bisschen tatsächlich dann auf das Problem Dutschke hinweist. Er hat diese Theorie den Genossen im SDS nicht verkündet, sondern die haben das tatsächlich dann aus dem Fernsehen erfahren. Die Problematik war, dass als das Interview gesendet wurde, Dutschke schon schwer verletzt im Krankenhaus lag, aber natürlich haben dennoch viele das als sehr abgehoben empfunden von ihrem großen Rudi Dutschke, seine Idee, dass er jetzt weggeht und in Lateinamerika kämpft, aus dem Fernsehen zu erfahren, da waren nicht alle wirklich so zufrieden. Mitte Mai 1968 gab es eine große Konferenz, und zwar der Vietnamkongress an der TU München. Es gibt da ganz tolle Bilder unter einem Banner, Sieg der vietnamesischen Revolution, die Pflicht jedes Revolutionärs ist es, die Revolution zu machen, haben tausende Dutschkes Referat mit dem Titel Die geschichtlichen Bedingungen für den internationalen Emanzipationskampf gelauscht. Es sind 15.000 Demonstranten unter Ho Chi Minh-Rufen durch West-Berlin gezogen und haben die West-Berliner zu Tode erschreckt. Eine Woche später gab es nämlich dann die Demonstration der anständigen West-Berliner. Und zwar für die Schutzmacht USA und gegen die rebellierenden Studenten. Da ist ein junger Mann, der Rudi Dutschke ähnlich sah, fast gelyncht worden. Der hat sich in ein Polizeiauto geflüchtet. Die haben dann den Polizeiwagen umgeworfen, also die Masse war entfesselt. Die haben Plakate hochgehalten, auf denen stand Dutschke ins KZ, Dutschke raus aus West-Berlin. Sebastian Haffner war damals Kolumnist für den Stern und er hat geschrieben, Faschismus ist ganz einfach die Verteidigung einer angezweifelten oder angegriffenen Herrschafts- und Gesellschaftsordnung mittels Gewalt und Demagogie. Wenn man heute bei Studentendemonstrationen aus den Kreisen der Umstehenden ständig Worte hört wie Arbeitslager, Konzentrationslager, zu vergasen vergessen, das sind ebenso spontane wie krasse Manifestationen des Faschismus. Wenn auf der Berliner Senatsdemonstration Plakate getragen werden, wie Dutschke, Staatsfeind Nummer 1, das ist Faschismus. Eine faschistische Verhaltensweise ist es auch, wenn man durch verfassungswidrige Demonstrationsverbote Vorwände zu massenhafter Gewaltverwendung und Blutvergießen zu schaffen versucht. Nachdem im Januar 1968 ihr Sohn Hosea Che geboren wird, dieser Name ist auch sehr berühmt und er ist die Symbiose von dem, wofür Dutschke stand, von Christentum und Revolution. Hosea natürlich der Prophet und Che natürlich für Che Guevara. Die Situation ist für Gretchen Dutschke damals immer unerträglicher geworden. Es war nämlich so, die sind ständig umgezogen, sie mussten unter falschen Namen Unterschlupf finden. Wenn man herausgefunden hat, wo sie wohnten, waren die Hauswände beschmiert, die Gänge beschmiert. Er hat ständig irgendwelche Drohbriefe bekommen. Und er hat nicht verstanden, warum. Er wollte ja für die Menschen hier das Paradies schaffen und warum sollte man ihn also bedrohen? Es ist tatsächlich passiert, Sie wissen es, der Josef Bachmann hat auf ihn geschossen, weil er dachte, er würde damit etwas tun, was die meisten Menschen in dieser Republik möchten. Ich finde das interessant, das ist genau das, was man heute sich unter Facebook vorstellt, dass man glaubt, die meisten Leute sind auf seiner Seite. Das gab es auch damals schon, es reichte einfach diese aufgeheizte Stimmung, die war pogromartig. Springer hat damals ja einmal getitelt, will man die ganze Sache der Polizei überlassen. Es gab dann später einen Prozess und im Prozess hat ein Gerichtsreporter des Spiegels geschrieben beim Prozess gegen Bachmann, in die Isolation hinein wurde Josef Bachmann geboren. Kreatürlich hat er gespürt, was die Mehrheit Rudi Dutschke den Studenten und der Jugend wünscht. Josef Bachmann spürte den Wunsch der Mehrheit und wollte durch die Tat, die viele ersehnten, aber keiner wagte, in die Gemeinschaft heimkehren, in die er nie aufgenommen wurde. Und so schoss er. Als Dutschke nach Tagen aus dem Koma erwacht, konnte er weder sprechen, noch lesen, noch schreiben. Er wusste gerade noch seinen Namen, kannte niemanden mehr. Es hat viele Jahre gedauert, bis er sich alles wieder aneignen konnte. Er war unheimlich geknickt natürlich in der Zeit. Das Problem war, dass man ihm keine Ruhe gelassen hat. Es gab ständig Reporter auf den Gängen, die rein wollten, Bilder von ihm machen. Es kam dann so weit, dass der SDS dann anfragte, du Rudi, wir würden so und so viel Geld für die Bewegung kriegen, würdest du ein Foto von dir im Krankenbett machen lassen? Und da hat er dann in sein Tagebuch geschrieben, hast du eigentlich für den SDS und die APO für die ganze Sache von uns allen in dieser Zeit nicht genug an Kraft und Energie gegeben? Die Geier des Pressemarkts wollten das Bild eines Geschlagenen, eines Ausgeschalteten, das Bild eines Wracks sehen. Der Jugend sollte gezeigt werden, geht bloß nicht so einen Weg, es wird euch mit ihm ergehen. Mit solchen Bildern aus dem Krankenhaus sollte die Aussichtslosigkeit gefestigt werden. Nein, nein, nein. Rudi Dutschke ist aus West-Berlin geflohen, man kann es nicht anders sagen, er ist in die Schweiz geflohen. Die Journalisten haben ihn überall aufgespürt. In der Zeit, als er in der Schweiz war, hat er sich an Josef Bachmann gewandt. Er hat sich mit Bachmann versöhnt, er hat ihm gesagt, er ist ihm nicht böse. Bachmann hat ihm einen Brief zurückgeschrieben und hat geschrieben, ich möchte mein Bedauern über das aussprechen, was ich Ihnen angetan habe. Ich hoffe, dass Sie in Ihrer Zukunft und Ihrer weiteren Laufbahn keine Schäden zurückbehalten werden. Ich habe vielleicht von Ihnen eine ganz verkehrte Auffassung gehabt. In der Nacht vom 23. auf den 24. Februar 1970 hat sich Josef Bachmann in seiner Zelle erhängt. Dutschke ist weiter auf der Flucht geblieben, auch 2 Jahre nach seinem Attentat. Er ist dann bei Hans-Werner Henze untergekommen in Italien, bei dem Komponisten und später bei dem Verleger Gian Giacomo Feltrinelli. Überall, wo er auch immer war, haben Journalisten ihn aufgespürt und so ist er schließlich auf Einladung von Erich Fried nach England gekommen. Hier ist er bei einem ziemlich bekannten Neurologen untergekommen, der festgestellt hat, dass er tatsächlich eine Spätfolge des Attentats zurückbehalten wird und zwar wird er Zeit seines Lebens Epileptiker sein. Und das heißt auch, dass er sein Leben, seinen Tagesablauf einem strengen, ganz strengen Tagesablauf unterwerfen wird. Das hat ihn sehr verzweifelt gemacht, weil er eben immer unterwegs war, weil er sehr viel machen wollte wieder und dieser strenge Tagesablauf hat ihn doch sehr reglementiert. Zu dieser Zeit war Dutschke so wieder fit, dass er begonnen hat, wieder zu studieren. Er wollte seine Doktorarbeit fertig machen und zwar an der Universität Cambridge. Er hat eine Tochter bekommen und gerade als es aussah, als würde das Leben einigermaßen in Gang kommen, hat die britische Regierung seine Aufenthaltsgenehmigung nicht verlängert und hat gesagt, er ist eine Gefahr für die nationale Sicherheit. Dutschke hat damals Widerspruch eingelegt. Er hat Unterstützung bekommen vom Bundespräsident Gustav Heinemann, vom Theologen Helmut Gollwitzer und von Heinrich Alberts, der damals während der Studentenbewegung ja der regierende Bürgermeister von West-Berlin war und von dem es eben immer hieß, dass der Tod Benno Ohnesorgs, nachdem er ja auch zurückgetreten ist, ihn wirklich sehr verändert hat und ihm auch irgendwie den Auftrag mitgegeben hat, sich eben mit den Studenten auseinanderzusetzen. Die sind alle nach London geflogen, haben dort für Dutschke ausgesagt. Es hat nichts geholfen. Im Januar 1971 ist Rudi Dutschke mit Berufung auf die nationale Sicherheit aus England ausgewiesen worden. Das wäre vielleicht nicht so schlimm gewesen, hätte es ein anderes europäisches Land gegeben, das ihn aufgenommen hätte. Kein europäisches Land wollte ihn. In die USA konnten sie nicht gehen, es war ja erst geplant, er hatte Zeit seines Lebens Einreiseverbot in den USA. Dänemark hat sich schließlich bereit erklärt, ihn aufzunehmen. Dort ist er dann auch hin, er ist nach Aarhus gezogen, in eine Landkommune, hat dort als Dozent dann an der Uni gearbeitet. Seins war es nicht wirklich, er konnte auch nie richtig gut Dänisch, er wollte tatsächlich zurück nach Deutschland. Da war seine Revolution, von dort aus wollte er losschlagen, national agieren, um international dann eben die Welt zu verändern. Die nächsten Ereignisse, die so passiert sind, die auch seine Welt sehr stark betrafen, der Einmarsch der UdSSR in der Tschechoslowakei, das hat ihn sehr betroffen gemacht. Er war damals in der UdSSR kurz während des Prager Frühlings und hat dort große Hoffnungen auch gehabt, dass sich dort vielleicht diese sozialistische Revolution umsetzen lassen würde. Eingreifen konnte er nicht mehr, er war einfach zugeschlagen. Er musste auch tatenlos mit ansehen, wie die Genossen im SDS sich so weit zerstritten, dass sie den SDS schließlich auflösten. All das war für ihn schrecklich und nachdem er keinen Zugang mehr fand zu Westdeutschland, hat er sich auf die DDR verlegt. Er ist in diesen Jahren, er konnte dank der Amnesie auch wieder in die DDR fahren und er hat sich dann dort getroffen mit DDR-Oppositionellen wie Robert Havemann oder Wolf Biermann. Er hat versucht zu schauen, wie ist es dort, können wir hier irgendetwas machen. Er war sehr DDR-kritisch, das hat die DDR sehr genau gewusst. Er hat eine dicke Stasi-Akte, er ist lückenlos überwacht worden und es gab Überlegungen, ob man zum Beispiel eine Frau auf Dutschke ansetzen sollte oder irgendwelche Dinge ihm antun, aber er war dafür nicht geeignet offensichtlich. Also das mit der Frau hat man dann gleich bleiben lassen. Aber es gab tatsächlich Überlegungen, ihn irgendwie zu diskreditieren. Er war ein scharfer Kritiker der DDR und die DDR hat ihn offensichtlich wirklich gefürchtet, wenn man diese dicke Stasi-Akte durchliest. Was sie wahrscheinlich am allerwenigsten wollte, das ist, dass er diese deutsche Frage so sehr betont hat. Er hat damals viele Artikel dann auch zur deutschen Frage geschrieben. Und zwar hat er die Selbstbestimmung der Völker gefordert. Und zwar nicht nur für die Satellitenstaaten in der UdSSR, sondern auch für Deutschland. Er hat viel in konkret dazu publiziert. Das ist von den Genossen nicht besonders wahrgenommen worden, weil gerade in den 70er Jahren war jetzt die Wiedervereinigung nun wirklich nicht das große Thema in der deutschen Linken. Dutschke hat sich, während er politisch eben nicht eingreifen konnte, auf die Theorie zurückgezogen. Er hat seine Doktorarbeit geschrieben. Und zwar hat er seine Doktorarbeit über die UdSSR geschrieben. Es war ihm unheimlich wichtig zu verstehen, warum läuft es dort so falsch, warum ist es nicht so, wie wir uns das vorstellen. Seine Doktorarbeit trägt den Titel »Vom Versuch, Lenin auf die Füße zu stellen«. Und seine durchaus UdSSR-kritischen Anmerkungen kamen in der deutschen DKP gar nicht gut an. Die deutsche DKP war in den 70er Jahren Rudi Dutschkes wirklich ernsthaftester Gegner. Die haben ihn mit Schmutz beworfen ohne Ende. Also denen konnte er gar nichts recht machen. Vor allem seine Hinwendung, er hat sich zum Beispiel ja auch öffentlich zum Beispiel mit Solzhenitsyn getroffen. Das war natürlich, ja, gerade auf Seiten der DKP nicht besonders gern gesehen. Alexander Solzhenitsyn, für die, die es nicht mehr wissen, ist der Verfasser des Buches Der Archipel Gulag. Und es ist ein Buch, das gerade im Westen zum Bestseller mutierte. Viele haben es auch haben es auf der anderen Seite natürlich als antikommunistische Schmähschrift abgetan. Dutschke hingegen war der Ansicht, dass gerade diese linientreuen Kommunisten Westdeutschlands verhindert haben, dass sich mehr Menschen dem Kommunismus annähern, weil sie einfach so rigide waren, so radikal und dass das einfach viele Leute abgestoßen hätte. Während Rudi Dutschke im Exil war in Dänemark, ist in der Bundesrepublik die Gewalt eskaliert. Die theoretische Unterscheidung zur Gewalt, die es in den 60er Jahren gab, und zwar Gewalt gegen Sachen und Gewalt gegen Menschen, die hat sich als nicht haltbar erwiesen und verschiedene Genossen, die Dutschke gut kannte, sind damals in den Untergrund gegangen und haben den bewaffneten Kampf gegen das System aufgenommen. Die Anschläge der ersten Generation der RAF haben die Republik erschüttert. Rudi Dutschke war in der Gewaltfrage ein Zerrissener. Es gab mehrfach schon Versuche, ihn auch aufgrund seines Christentums als Pazifisten zu rekrutieren. Sehe ich überhaupt nicht so. Also Dutschke war keineswegs ein Pazifist. Er hat die Gewalt auch nicht aus moralischen Gründen abgelehnt, sondern aus strategischen. Denn er war der Ansicht, dass es zum Beispiel in Ländern der Dritten Welt durchaus legitim und notwendig sei, mit der Waffe in der Hand gegen die Unterdrücker zu kämpfen. In der Bundesrepublik hielt er ein solches Vorgehen für absolut konterrevolutionär. Gewalt als Mittel zur Systemveränderung völlig auszuschließen, das hat ihm sein revolutionäres Selbstverständnis nicht gestattet. Es war aber tatsächlich zum Beispiel mal so, dass kurz vor dem Vietnamkongress hat Gian Giacomo Feltrinelli, der italienische Verleger, Dynamit mitgebracht nach West-Berlin und hat vorgeschlagen, dass man ein Schiff sprengen soll, das Nachschub nach Vietnam transportiert. Nachdem dort zum Beispiel nicht sichergestellt werden konnte, dass tatsächlich keine Menschen verletzt werden, hat Dutschke diesen Plan abgelegt, hat die Dynamitstangen in das Kinderwagerl vom Hosea Che gepackt und so sind sie dann zur Demonstration eben marschiert und irgendjemand hat das Dynamit dann tatsächlich verschwinden lassen. Dutschke hat nach dem Attentat tatsächlich verschiedentlich auch wahrscheinlich schon unter dem Eindruck des Attentats mehr für Gewalt plädiert, als er das später nochmal getan hat. Aber er war zum Beispiel nicht für individuellen Terror. Er war der Ansicht, dass individueller Terror in einer Situation wie der Bundesrepublik nicht zum Sozialismus führen kann, sondern nur zur Despotie. Für Dutschke war der bewaffnete Kampf der RAF ein Fehler, der die Befreiung der Menschen verhindere und den Spielraum der Linken in der Bundesrepublik einschränke. Dies hat er in aller Öffentlichkeit immer wieder bekundet. Trotzdem ist natürlich Zeit seines Lebens der Vorwurf des geistigen Nährbodens an ihn herangetragen worden. Und am allergrößten war der Aufschrei, als er bei der Beerdigung von Holger Mainz, der nach einem Hungerstreik 1974 in Haft verstorben ist, am Grab von Holger Mainz die Hand zur Faust gereckt hat und gerufen hat: Holger, der Kampf geht weiter. Der Aufschrei war riesig im Blätterwald. Er hat dann gleich drauf im Spiegel erklärt, dass damit nicht der Kampf der RAF gemeint sei, sondern der Kampf für die Erniedrigten und Beleidigten. Aber in der aufgeheizten Situation der damaligen Zeit war das sinnlos, das noch zu erklären. Nach seiner Doktorarbeit ist Rudi Dutschke mehr und mehr in die Bundesrepublik zurückgekehrt. Dort ist er auf ein Land getroffen, das völlig neue Ideen, neue Probleme hatte. Die Weltrevolution stand nicht mehr auf der Tagesordnung. Die Genossen von einst waren zerstritten in den verschiedenen K-Gruppen. Was er gemerkt hat, ist, dass plötzlich eine bürgerliche Mitte sich organisiert. Und das beherrschende Thema der politischen Bewegung der 70er Jahre war die Ökologie. Die Erdölkrise und die Warnungen des Club of Rome haben zu einer neuen Sensibilisierung für die Endlichkeit der Ressourcen geführt. Für Rudi Dutschke war das total unbekanntes Terrain. Er hat sich niemals damit beschäftigt, hat aber erkannt, welches Potenzial in der Umweltbewegung steckt und hat die Umweltbewegung zu einer zweiten APO erklärt. Allerdings war ihm klar, dass wahrscheinlich mit dieser bürgerlichen Umweltbewegung fürs Erste die sozialistische Revolution auch nicht zu machen sein wird. Die größte ökologische Gefahr war für Rudi Dutschke die Atomenergie. Und die Anti-Atomkraftbewegung ist ja auch die bedeutendste politische Massenbewegung seit den 60er Jahren geworden. Während die Regierung unbeirrbar daran festgehalten hat, ist der kleine Ort Wühl am Kaiserstuhl zum Synonym für den Widerstand breiter Bevölkerungsteile gegen die Kernenergie geworden. Auch Rudi Dutschke hat sich dort eingereiht. Sein Einsatz hing eng mit seinen friedenspolitischen Überlegungen zusammen, denn der Atomstaat hat für ihn immer natürlich die Gefahr eines Atomkriegs gebracht. Seine Friedensüberlegungen waren immer auch verbunden mit der Frage der Menschenrechte. Die Einhaltung der Menschenrechte als Grundrechte aller Menschen war für ihn nämlich die unabdingbare Bedingung für die Verwirklichung eines demokratischen Sozialismus. Er fand, dass gerade die Sozialisten verpflichtet waren, die Menschenrechte einzuführen. Sein Einsatz für die Menschenrechte war wieder eine Facette seines Internationalismus. Er hat sich Chile, Persien, Vietnam, all das hat er, mit dem hat er sich alles auseinandergesetzt. Und er hat diese Menschenrechtsdiskussion natürlich auch auf die Bundesrepublik übertragen, denn hier gab es zu dieser Zeit die Diskussion über die Berufsverbote. Für unzählig politische Engagierte, die sich auf dem langen Marsch durch die Institutionen einlassen wollten, war das nämlich zu einem Spießrutenlauf geworden zwischen politischer Glaubwürdigkeit und der Frage nach dem Lebensunterhalt. Die Angst vor den Berufsverboten hat die politische Aktivität auch an den Universitäten teilweise gelähmt. Die Nachfolgegeneration der 68er sah sich nämlich zahlreichen Handlungsschranken ausgesetzt. Die Disziplinierungsversuche, welche die Bundesrepublik unbequemen Zeitgenossen gegenüber unternimmt, die wurden sogar im Ausland registriert. Es hat mehrere Länder gegeben, in denen sich Komitees gegen die Berufsverbote gegründet haben. Und das Bedeutendste war damals eine Veranstaltung im März 1978, veranstaltet von der Bertrand Russell Stiftung, dem gleichnamigen britischen Philosoph und Nobelpreisträger, ins Leben gerufen, und zwar ein Tribunal in der Bundesrepublik über die Berufsverbote. Das war ein Riesenskandal, denn es war das dritte Tribunal seiner Art. Die ersten beiden Tribunale hatten sich nämlich mit den Kriegsverbrechen der USA in Vietnam und mit der Folter in Lateinamerika befasst. Und jetzt sollte untersucht werden, ob die staatlichen Behörden der Bundesrepublik mit den Berufsverboten gegen die Menschenrechte verstießen. Rudi Dutschke war bei diesem Tribunal dabei. Er hat es als Moment der Gegenöffentlichkeit gesehen. Und tatsächlich ist das Tribunal im Sommer 78 zu dem Ergebnis gekommen, dass die Praxis der Berufsverbote ohne jede Einschränkung zu verurteilen sei. In den Jahren, in denen Dutschke sich wieder angenähert hat, hat sich der Terror der RAF vervielfältigt. Sie wissen das, 1977. Die Stimmung ist noch aufgeheizter geworden. In einem Artikel in der Zeit haben sich Dutschke, Heinrich Böll und Herbert Marcuse gegen diese Aktion der Entführung von Hans-Martin Schleyer gewandt, welche die Entfaltungsmöglichkeiten einer demokratischen Linken nur weiter einschränken würde. Sie haben geschrieben, wir werden uns zum größten Teil entweder in neuen Lagern oder im Exil wiederfinden. Soll dort erst der Desperado davon überzeugt werden, dass der individuelle Terror die Pervertierung des politischen Kampfes ist, dass er ein brauchbares Objekt der herrschenden Klasse war? Oder ist es längst kein sozialistisches Ziel mehr, was die Terroristen bewegt? Sie wissen, was passiert ist. Die Regierung hat sich geweigert, den Forderungen nachzugeben. Arabische Terroristen haben die Landshut entführt, auf dem Weg von Palma de Mallorca nach Frankfurt, um die Forderung der RAF zu unterstützen. Nach dem Mord an Flugkapitän Schumann wird die Maschine bei der Zwischenlandung im somalischen Mogadischu in der Nacht vom 18. auf den 19. Oktober von einem Sondereinsatzkommando gestürmt. Die Geiseln werden unverletzt befreit und am nächsten Morgen werden in Stuttgart-Stammheim die Leichen von Andreas Bader und Gudrun Enslin entdeckt. Jan-Karl Raspe, ein enger Freund von Rui Dutschke, ist kurz darauf seinen schweren Verletzungen erlegen und Irmgard Möller hat als einzige überlebt. Neben diesen Schrecken boten die 70er aber auch etwas Neues, etwas, was wir heute noch haben, und zwar waren die 70er Jahre das Jahrzehnt der Bürgerinitiativen. Mehr und mehr Menschen haben jenseits der Wahlen Politik gemacht. Dutschke war begeistert. Er hat sich überlegt, dass für ein schlagkräftiges oppositionelles Lager diese Bürgerinitiativen Bündnispartner sein könnten. Aber er hat auch gesehen, dass diese punktuellen Bürgerinitiativen rasch an ihr Ende stoßen werden, an ihre Grenzen. Das haben die Bürgerinitiativen selbst auch gesehen. Und Ende 1977 hat es dann die ersten grünen und bundalternativen Listen gegeben. Und auf diesen Listen wollte man Dutschke gerne haben. Dutschke hat sich lange überlegt, denn diese Listen waren, je nachdem, wo sie stattfanden, eben auch sehr stark besetzt von ehemaligen CDUlern oder konservativen Ökologen. Und das war für Rudi Dutschke nun absolutes Neuland, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten. Eines der bekanntesten ehemaligen Anfangsgrünen war ja das ehemalige CDU-Mitglied Herbert Gruhl, was viele davon abgehalten hat, ehemalige Genossen bei den Grünen erstmal mitzumachen. Das waren hier ganz neue Leute. Wie sollte man mit denen zusammenarbeiten? Aber tatsächlich konnte man sich dann doch, diese große bunte Truppe hat sich geeinigt auf ein Programm. Und es gibt vier Grundpositionen am Anfang bei den Grünen: ökologisch, sozial, basisdemokratisch und gewaltfrei. Und als sie sich damit darauf festgelegt haben, hat Rudi Dutschke sich bereit erklärt, mitzuarbeiten. Allerdings, und das muss immer gesagt werden, nicht unter Preisgabe seiner revolutionären Ziele. Er hat sich gedacht, dass auch mit der Grünen Partei eine sozialistische Systemtransformation eines Tages möglich sein wird. Im Dezember 1979 ist Rudi Dutschke von der Grünen Liste Bremen als Delegierter für den Parteigründungskongress der Grünen am 10. Januar 1980 nominiert worden. Es war ein letztes Weihnachten im Exil, das bevorstand. Das neue Jahr wird viele Veränderungen bringen. Dutschkes planten, endgültig in die Bundesrepublik zurückzukehren. Neue politische Kämpfe gilt es auszutragen. Was an diesem 24. Dezember passiert ist, ist längst Legende geworden. Am Nachmittag des Heiligabends ist Rudi Dutschke in der Wohnung in die Badewanne gestiegen und als seine Frau nach einiger Zeit beunruhigt durch die Stille nach ihm gesehen hat, war er tot. Er ist ertrunken infolge eines epileptischen Anfalls. 11 Jahre nach dem Attentat hatten ihn die Schüsse letztlich doch getötet. Am 3. Januar 1980 wurde Rudi Dutschke von einer sehr großen Trauergemeinde auf dem St. Annenfriedhof in Berlin-Dahlem zu Grabe getragen. Sein alter Freund Helmut Gollwitzer hat die Trauerrede gehalten und er hat dabei gesagt, für Rudi galt, was Che Guevara in dem Abschiedsbrief an seine Eltern von sich sagte. Er war einer von denen, die ihre Haut hinhalten, um ihre Wahrheit zu beweisen. Und so steht er nun in einer Reihe jener Revolutionäre, die auf dieser Erde nicht alt geworden sind. Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Gustav Landauer wurden nur 10 Jahre älter als er. Che Guevara fiel wie Rudi Dutschke 39-jährig. Am 16. April 1980 kam das dritte Kind von Gretchen und Rudi Dutschke zur Welt. Es erhielt den Namen Marek. Heute gilt Rudi Dutschke als die Personifizierung der Ständenbewegung. Dabei verkörperte er nur einen Teil dessen, was mit 68 verbunden wird. Sein Protest entsprang niemals dem Aufschrei gegen die Scheinheiligkeit und Verlogenheit der Vätergeneration. Er hat den Aufstand gegen die Eltern weder theoretisch noch persönlich je geprobt. Die Auseinandersetzung um Schuld und Sühne hatte für ihn nie die Bedeutung wie für andere 68er. Die sexuelle Revolution, die gab es für ihn nur in der Theorie. Wenn andere Happenings organisierten und mit Blumen im Haar tanzten, dann saß er über den Schriften der sozialistischen Immigranten. Sein Protest hatte nicht viel zu tun mit der moralischen Empörung über die unbewältigte Vergangenheit der Bundesrepublik oder dem Wunsch einer neuen Generation, jenseits überkommener Traditionen und Moralvorstellungen ein freies Leben zu führen. Sein Protest war Ergebnis einer kritischen Analyse der herrschenden Verhältnisse und zielte unmissverständlich auf die Systemtransformation. Rudi Dutschke wollte nicht mehr und nicht weniger als die Revolution. Er kämpfte für eine menschliche Revolution, getragen von allen aufgeklärten und bewussten Menschen. Er glaubte fest daran, dass dies möglich war, denn für ihn war der Mensch eben nicht dem blinden Spiel der Zufälle in der Geschichte unterworfen, sondern in der Lage, seine Geschichte selbst zu machen. Die Revolution, auf die er hinarbeitete, war nicht der gewaltsame Umsturz, sondern ein langer Lernprozess. Nicht Manipulation und Gewalt sollten aus Minderheiten Mehrheiten machen, sondern Aufklärung und Aktion. Wichtigstes Prinzip seiner revolutionären Politik blieb die Selbstbestimmung des Menschen. Die neue Gesellschaft, deren konkretes Gesicht sich erst im Laufe der Revolution herauskristallisieren würde, sollte einfach nur die Negation zum gegenwärtigen System der Gesellschaft sein. Die Gesellschaft der freien und mündigen Bürger. Die Alternative sowohl zum kapitalistischen als auch zum poststalinistischen System. Mit dem Ende der Studentenbewegung war der Kampf des Rudi Dutschkes noch lange nicht vorbei. Für ihn, der an die Bewegung die Maximalforderung Weltrevolution gestellt hatte, für ihn war 1968 eine Niederlage. Aber eben auch nur eine Niederlage in einem langen revolutionären Prozess. Auch mehr als 35 Jahre nach seinem Tod bleibt Rudi Dutschke ein Beispiel für Solidarität und Mitgefühl mit den Unterdrückten und Beleidigten dieser Welt. Ein Vorbild, das bei aller Kampfesrhetorik Feindes- und Menschenliebe besaß und den sein Christentum niemals versöhnlich stimmte, sondern zu einem Streiter wieder das Unrecht machte. Er war die verkörperte Herausforderung, sich kritisch mit dieser Gesellschaft auseinanderzusetzen und aller Widerstände zum Trotz den aufrechten Gang zu versuchen oder, wie er sagte, sich selbst zu verändern, glaubwürdig zu werden, Menschen zu überzeugen und den verschiedensten Formen von Ausbeutung und Terror entgegenzuwirken. Das mag in manchen Augenblicken ungeheuer schwer erscheinen. Und dennoch gibt es dazu keine Alternative. Dankeschön.
Ja, herzlichen Dank, Frau Dr. Kahl, für Ihren Vortrag. So, wer macht jetzt von Ihnen die Weltrevolution und stellt die erste Frage? Vielleicht müssen Sie sich noch warm denken. Ja, bitte, da haben wir schon was.
Aufgrund Ihrer profunden Kenntnis von Dutschke möchte ich Sie mal bitten, zu spekulieren, einfach eine spekulative Frage zu stellen. Angenommen, er wäre nicht so geendet, so tragischerweise, wie er geendet ist. Als was könnten Sie sich ihn heute vorstellen? Wäre er vielleicht bei den Linken aktiv, bei den Grünen tätig, grüner Minister, oder wäre er vielleicht Professor für politische Theorie in London?
Bevor Sie antworten, würde ich ganz kurz für die Aufnahme die Frage wiederholen. Also Sie fragen, wo stünde Dutschke heute, wenn er nicht gestorben wäre, an welcher Stelle würden wir ihn vielleicht heute finden können?
Ja, also das ist natürlich eine Frage, ich sage es rein spekulativ und ich habe sie mir natürlich auch aufgestellt. Und ehrlich gesagt, also mir ist nur noch eine Person eingefallen, die ich ähnlich wie Dutschke einschätzen würde und dieses Schicksal hätte ich mir vorstellen können, hätte auch Rudi Dutschke machen können. Also ich glaube, Rudi Dutschke wäre gewesen wie Petra Kelly. Zum Schluss ein Dinosaurier, der nicht mehr ernst genommen wird, der nur noch eine kleine Gruppe hinter sich hat. Stellen Sie sich vor, wenn der Dutschke so geblieben wäre, an dem festgehalten hätte. Also ich glaube, er wäre eine politische Randfigur, das glaube ich wirklich. Also entweder er hätte so viele Leute überzeugen können, das wäre, ich hätte es schön gefunden, aber daran glaube ich jetzt eigentlich nicht. Also ich fürchte, er hätte ein ähnlich tragisches Schicksal wie Petra Kelly. Also diese Aufrechten, glaube ich, die sind in der Politik auf verlorenen Posten, momentan zumindest. Also ich glaube nicht, dass er bei den Linken wäre, das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass er bei den Grünen wäre, da wäre er schon lange nicht mehr. Und als Dozent an der Universität, vielleicht wäre er das, ja, aber das wäre auch eine traurige Geschichte für einen, den ich für den, wie gesagt, den größten Partei, den bedeutendsten parteiungebundenen Politiker der Nachkriegszeit halte. Ich glaube nicht, dass diese Bedeutung sich heute in einer Position widerspiegeln würde.
Wäre diese Sprache, die er gepflegt hat, heute noch marktgängig am politischen Markt?
Also ich meine, stellen Sie sich Rudi Dutschke auf Twitter vor. Ich glaube, er konnte gar keinen Satz machen, der so kurz war. Nein, das wäre sie natürlich nicht. Unsere Sprache hat sich stark vereinfacht. Das wäre sie in keinem Fall. Es war sie schon damals nur, muss man auch sagen, nur in eingeschränktem Maße. Trotzdem ist es eben eine analytische Sprache, die sehr viel Wert darauf auch legt, was sie sagt, die Sprache noch als etwas begreift, was eben auch Machtverhältnisse ausdrückt. Es ist schon, wenn man sich das durchliest oder wenn man das hört, dann ist es schon eine andere Hausnummer wie das, was man heute an politischen Reden serviert bekommt. Trotzdem wäre sie sicher, war sie auch damals nicht massenkompatibel und mit der Vereinfachung, die wir heute erleben, wäre es wahrscheinlich undenkbar. Also ich meine, einige von Ihnen haben vielleicht noch Hans-Jürgen Krahl, Konstitution und Klassenkampf zu Hause. Ich habe das mal in eine Vorlesung mitgebracht. Wir sind über die ersten zwei Sätze nicht hinausgekommen. Also das haben die Leute damals gelesen. Ja. Ob sie es alle verstanden haben, möchte ich gar nicht sagen, aber sie konnten es lesen. Ich würde sagen, dass es heute schon Probleme gibt. Horkheimer, Adorno, Marcuse geht vielleicht noch, aber sonst, auch bei der Frankfurter Schule wäre es heute schon schwierig, glaube ich.
Ja, bitte.
Geht vielleicht in das, was ich gesagt habe, hinein. An was ist er eigentlich letztlich gescheitert? An welchen Punkten ist er letztlich gescheitert?
An welchen Punkten ist er letztlich gescheitert?
Vielleicht wollte er zu viel, aber das ist wahrscheinlich auch das, was ihn uns so sympathisch macht. Es war eben ein Mann mit einer großen Vision, das, was wir eben auch vermissen, Vision, Zukunft irgendwie. Und zwar nicht mal Zukunft mit einem bestimmten Plan, sondern einfach Zukunft offen, aber da kommt noch was, da ist noch etwas anderes. Gescheitert, also ich würde nicht mal sagen, dass er unbedingt an sich selbst gescheitert ist. Ich denke, er wäre auch gescheitert, wenn er jetzt dieses Attentat nicht erlebt hätte. Das fragt man sich natürlich auch, was wäre passiert, wäre dieses Attentat jetzt nicht gewesen. Wäre dieses Attentat nicht gewesen, hätte es auch die Niederschlagung des Prager Frühlings gegeben, es hätte auch das Ende des Pariser Mai gegeben, es hätte auch die Frustration gegeben. Es war damals eh schon Riesendiskussionen auch mit den Genossen. Der SDS wäre wahrscheinlich auch mit Dutschke zerbrochen. Diese Isolation wäre noch größer gewesen. An was ist er gescheitert? An den Umständen, an sich, an dem, dass seine Idee vielleicht zu groß war auch. Ja, ich weiß es nicht genau. Er hat dafür keine Massenbasis gefunden, das muss man einfach sagen. Ja.
Ja, ich denke, diese Formulierung, die Sie gerade gewählt haben, die Idee ist zu groß. Ich glaube, dass das, wenn Sie den Vergleich spekulativ mit Petra Kelly gezogen haben, ja, woran ist sie letztendlich gescheitert? An diesem zu viel des Missionarischen. Ja, das hat ja quasi religiöse Züge gewonnen. Ja. Und ich glaube, da ist der große Knackpunkt bei den großen Ideen, dass sie ja fast ins Missionarische gleiten. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein Moment ist des Scheiterns dieser ganzen Ideen, dass sie die Anbindung an das Pragmatische insofern nicht leisten, als sie dann letztendlich unverstanden bleiben müssen, weil sie sich in der Sprache verschließen gegenüber dem, die man hätte mitnehmen müssen. Ja. Aber immerhin ein Versuch.
Naja, es ist ja so, also auch wenn man natürlich sagt, er ist durch diesen, also sein Anspruch war eben die Weltrevolution. Das ist natürlich nicht eingetreten, also ist er in diesem Sinne gescheitert. Aber wenn man sich, also die Veränderungen, die die 68er mit dieser Gesellschaft angestellt haben, die waren sensationell, das muss man einfach sagen. Diese Republik war nie wieder dieselbe und die Freiheiten, die wir haben, ist dieser Bewegung zu verdanken. Also die hat ja diesen Mief, diesen all das rausgeblasen und so gesehen würden sie wahrscheinlich viele 68er nicht als gescheitert betrachten, die halt eben nicht diesen ganz großen, vielleicht muss man auch in dem Sinn auch sagen, also auch kleine Dinge haben sich verändert, die Frauenbewegung, Erziehung, das Zusammenleben der Geschlechter, also vieles wurde ja angestoßen und auch tatsächlich verändert und das waren ja doch auch revolutionäre Dinge.
Nun denn, dann schauen wir mal, wie die kleinen Veränderungen vorankommen. Sie wollen noch eine Frage stellen. Na gut, dann her damit.
Also
Sie fragen, wie konnte es sein, dass jemand, der so theoretisch im Grunde aufgeladen spricht, doch so viele Leute erreicht und überzeugt? Ja?
Also zum einen, Sie haben schon recht, damals war das natürlich nicht so exotisch, wie das heute klingen würde, wenn hier eine Gruppe Studenten sitzen würde und er würde so sprechen wie damals, wären alle, wenn sie sagen, wie redet denn der? Also so ist damals auch gesprochen worden in diesen Kreisen, in denen er sich bewegt hat, das muss man schon mal sagen, es war nicht so exotisch. Und zum anderen hatte er einfach ein irres Charisma. Er hatte ein unglaubliches Charisma und man hat einfach gespürt, das, was er sagt, das meint er. Da steht er tatsächlich, wie der Gollwitzer sagte, da steht er mit seinem Leben für. Er ist das. Das, was er sagt, das ist keine Theorie. Das macht er nicht, um jemandem zu gefallen. Der muss auf niemanden Rücksicht nehmen. Er hat auch auf niemanden Rücksicht genommen, auch nicht auf seine Familie etc. Das ist er. Dafür steht er. Ja? Dafür gibt er alles. Und ich glaube, das ist schon etwas, was Menschen fasziniert, weil es natürlich immer, wie weit geht man selber, ja? Also ich meine, wie weit ist man selber bereit, Einsatz zu zeigen? Und er war ihm bereit, vollen Einsatz zu zeigen und er hat daran geglaubt. Und dieses, dass man selber daran glaubt, dass es kein Redenschreiber geschrieben hat, dass es nichts aufgesetzt ist und morgen so und heute so, sondern dieses Festhalten, was manche dann später auch natürlich als verbohrt oder als stur das hat ihn irgendwie auch besonders gemacht. Ja, auch die, die ihn belächelten in den 70ern, und da gab es viele, hatten trotzdem immer Respekt vor ihm. Ja. Er war schon auch für die deutsche Linke so ein Heiligtum auch. Und ich glaube, dass er ein irrer Verlust ist, weil solche Personen, die fallen nicht vom Himmel, die auch so etwas Indikatives haben. Also ich kann ein Beispiel nennen, als ich meine Doktorarbeit fertig hatte. Da bin ich zum Verlag, sie ist erschienen im Verlag Neue Kritik in Frankfurt, das ist ein 68er Verlag und es ist so ein Riesenschinken und dann hat die Lektorin damals gesagt, Mensch, da könnte man noch ein bisschen Druckkostenzuschuss brauchen und also ich hatte ein Stipendium der Hans-Böckler-Stiftung, die haben und dann hat es noch nicht gereicht, dann hat die gesagt, jetzt rufst du mal bei Springer an, die haben noch was gut zu machen. Das habe ich dann gemacht. Und ich habe dann Ernst Krämer an den Apparat bekommen, ich kannte ihn nicht, war wohl ein großer Journalist der Bundesrepublik, war ein Amerikaner und auch Freund von Springer und der hat mir dann erzählt, er war schon ein sehr alter Mann, damals war er schon über 80 und er war der Stiftungsvorstand von der Springer Stiftung und er hat gesagt, natürlich kriegen Sie von mir einen Druckkostenzuschuss, habe ich gesagt, ja, aber Sie kommen nicht gut weg, dann hat er gesagt, das will ich gar nicht lesen, ich gehe mindestens einmal im Monat zum Dutschke auf den Friedhof und da besuche ich ihn, weil ich kenne ihn noch von früher und ich fand ihn früher schon interessant und so. Und diese, sowas ist Rudi Dutschke, ja. Also das ist einer, der kann über die Gräben hinweg, mochten den die Leute. Und in Berlin ist ja die Kochstraße umbenannt worden und zwar ein Teil ist ein Mast, da heißt die eine Seite heißt Rudi-Dutschke-Straße und die andere heißt Axel-Springer-Straße. Und genau für sowas steht Rudi Dutschke. Der hat sich keineswegs verbogen, aber der hat sich Respekt auch von anderer Seite, von wirklich Leute, die er als Gegner betrachtete, hat er sich auch Respekt erworben. Und dafür steht der Dutschke und sowas ist auch, das ist eine Gabe, glaube ich, ja.
Sie haben nach den rhetorischen Wirkungen gefragt. Das ist natürlich das Ethos des Redners. Ne? Wenn ein Redner wirklich glaubwürdig und wahrhaftig auf uns wirkt, dann ist dieser Teil der Wirkung enorm. Ja. Nun gut, schauen wir mal, ob wir nächste Woche einen anderen Revolutionär vorgestellt bekommen. Da kommt Professor Dietmar Miet von der Universität Tübingen und vom Max-Weber-Kolleg in Erfurt und wird uns das neueste apostolische Schreiben von Papst Franziskus vorstellen. Mal schauen, ob wir darin ein bisschen Rudi Dutschke finden. Ich danke Frau Kahl und Ihnen fürs Kommen. Bis nächste Woche. Wiedersehen.